Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Redsy, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend oder auch eine gute Nacht. Und herzlich willkommen zur 172. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh, und heiße euch herzlichst willkommen. Es ist mir wieder wirklich, ich komme aus dem Trott nicht raus. Ich glaube, wie viele Niederlagen in Folge sind das jetzt, Lukas?
Das checke ich sofort mal. Ich bin mir gerade selber unschlüssig.
Ja, jedenfalls, ich vermisse es, Victory Mondays anzumoderieren. Nicht, dass ich den Niederlagen überdrüssig werde, denn auch aus Niederlagen lassen sich durchweg positive oder durchaus positive Dinge ziehen. Aber das Negative überwiegt natürlich zumindest, oder zumindest ist die Grundstimmung natürlich gewissermaßen ein wenig gedrückter, als wenn wir gewonnen hätten. Jedenfalls, wunderschönen Abend erstmal natürlich an dich, Lukas, bevor wir weiter in die Folge einsteigen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch dir, lieber Joshua. Ich verstehe das total. Es ist auch einfach nur, also muss zugeben, ich bin gestern im Spiel eingeschlafen, weil das Wochenende einfach zu hart war für mich anscheinend. Aber als ich mir heute nochmal die 40-Minuten-Highlights angesehen habe, naja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Aber ich freue mich, heute hier mit euch aufnehmen zu können. Und falls ihr es vielleicht hört, meine Stimme ist vom Wochenende noch ein bisschen angeschlagen. Sorry dafür.
Überhaupt kein Thema. Jetzt musst du aber auch noch ganz kurz ausführen, warum ist deine Stimme angeschlagen? Was hast du getrieben?
Also wir waren von unserer Tennismannschaft, waren wir auf Mannschaftsfahrt im wunderschönen, riesigen, großen und extrem weit weg von Bielefeld-Osnabrück. Und es ging los, wir wussten nichts, wir wussten zwar, dass wir nach Osnabrück fahren, aber wir wussten eigentlich die Rahmenbedingungen des Wochenendes nicht. Und dann stehen wir bei uns am Tennisplatz mit einem Kasten Bier, Brötchen und so und quatschen so und dann, ja, wie kommen wir denn da hin? Weil der Organisator gesagt hat, wir brauchen 6 3/4 Stunden nach Osnabrück. Also 6 3/4 Stunden, ich habe schon überlegt, hey, fahren wir vielleicht Fahrrad, gehen wir mit Koffer zu Fuß, whatever. Und Jungs, richtig, richtig, richtig geil. Es war ein amerikanischer Schulbus, ein alter amerikanischer Schulbus, innen komplett umgebaut, 2 Sitzbänke links und rechts an den Reihen durchgehend und rechts vorne stand eine Theke. Wir haben 6 3/4 Stunden nach Osnabrück gebraucht, also sollten wir brauchen, haben wir nicht gebraucht. Wir haben länger gebraucht, viel länger, weil unterwegs war All You Can Drink in diesem Schulbus. So eine geile Scheiße und wirklich, es ist eigentlich beschämend, aber wir haben alle 10 Minuten Pinkelpause gemacht, weil irgendwer noch am Tennisplatz den sogenannten Todespiss von sich gegeben hat.
Was?
Ja, wenn du das erste Mal pinkelst, am Abend, ja, wenn du säufst, du gehst das erste Mal pinkeln, dann musst du alle Viertelstunde, weil, ne, dann hat sich dein Körper drauf konzentriert, ja, jetzt kann ich immer rauslassen, hier ist eine Toilette, jetzt kann ich so. Und das war wirklich so. Wir hatten einen dabei, der hat bei jedem Zwischenstopp 2-mal gepinkelt. Wir haben wirklich viel zu lange gebraucht. Wir mussten am Ende an diesem Bus auch noch was nachzahlen. Es war wirklich unfassbar, aber auch eine unfassbar geile Erfahrung. Und ja,
das glaube ich.
Es war in diesem Bus auch einfach natürlich laute Musik und alle nur am Rumschreien und das hat sich das Wochenende quasi so durchgezogen, um dann noch einen ganz schnellen zu bringen. Also wenn ihr mit der Mannschaft unterwegs seid, sonntags morgens um 10 Uhr irgendwo frühstücken geht und es werden 10 Mantaplatten bestellt, wisst ihr, was Sache ist.
Als ich die Frage gestellt habe, Lukas, wusste ich nicht, in welche Antwort das mündet. klingt auf jeden Fall nach einem gelungenen Wochenende. Podcast Papi, ich wünsche auch dir einen schönen Abend, auch wenn du mittlerweile schon im Sofa versunken bist, weil du wahrscheinlich denkst, dass du heute keinen Redeanteil mehr bekommst.
Moin.
Ja, sag ich ja. Und hält's auch kurz und knapp. Weißt du, pragmatisch wie immer, der Mann.
Ja, an der Stelle noch kurz die Frage, Lukas. Hast du gestern noch an der Stange getanzt oder nicht?
Im Bus waren tatsächlich 2 Stangen. Und nein, ich habe nicht dran getanzt.
Enttäuschend.
Oder? Habe ich? Ja doch, ich glaube, ich habe einmal bei einem Lied habe ich Pirouetten dran gedreht, aber mehr auch nicht.
Gibt es davon Videoaufnahmen? Können die geteilt werden? Instagram-Account? Wir machen daraus ein Reel? Best-ofs?
wenn die Cardinals dies Jahr nur noch gewinnen.
Das wird unser Victory Monday-Reel.
So ist es nämlich. Das wird, wenn wir gewinnen, dann packen wir das in die Story und dann sehen wir nur, wie Lukas an der Stange tanzt. und die Zeit seines Lebens hat.
Liebe Bird Gang, wir haben es geschafft. 5 Minuten in der Folge oder keine 5 Minuten in der Folge, Explicit Content. Welcome to German Bird Gang.
Das war doch kein Explicit Content, wir fangen gerade erst an.
Joshua, du weißt nicht, wenn er das schon so sagt, Lukas, hast du dabei noch Klamotten angehabt?
Wir drücken jetzt mal auf die Bremse. Ja. Wahrscheinlich hätte er doch besser mal der Busfahrer machen sollen mit den Leuten an Bord. Aber gut, das ist
diese. Ich frage nur, wenn ihr einfach von dem Stangentanz gleich bei Explicit Content landet, dann war irgendwie die Weiterleitung, dass er da vielleicht irgendwie, naja, egal, lassen wir das jetzt.
Naja, vielleicht will Lukas ja auch einfach nicht alles erzählen und vielleicht kriegen wir auch gerade deshalb die Videos nicht zugespielt. Man weiß es nicht, Dennis. Naja, gut. Wovon aber gibt es Videomaterial? Videomaterial gibt es in jedem Fall von dem Spiel, das die Arizona Cardinals gestern gegen die Baltimore Ravens bestritten haben. Die Cardinals haben verloren, wie man gegebenenfalls dem Intro entnehmen konnte, 31-24. Und glaubt mir, das Ende war eigentlich nur noch Ergebniskosmetik. 31-24 unterliegen die Arizona Cardinals in Baltimore Ravens. Ja, aber ich meine, untertreibe ich, wenn ich sage, es ist dieselbe Leier Woche für Woche für Woche für Woche? Die Cardinals schaffen es irgendwie auf mysteriöse Art und Weise, die ersten 3 Viertel im Spiel zu bleiben. Ja, und dann geht's steil bergab. Oder, Lukas?
Da stimme ich dir vollkommen zu. Du startest mit einem First Drive, der wirklich wunderschön war, mal wieder direkt auf dem Feld gewesen, sofort runtermarschiert, natürlich mit den Flaggen, ein bisschen glücklich oder wie soll man sagen. Die haben uns natürlich ins Management gespielt, wie auch immer. Wir laufen das Feld runter, holen uns den Touchdown, super geil gemacht. Ja, aber danach, glaube ich, hat sich unsere Offense gedacht, so, jetzt ist Sofa-Time angesagt, weil das Ding haben wir gewonnen. Also danach war von der Offense ja wenig bis gar nichts mehr zu sehen, bis, wie du schon gesagt hast, zur sogenannten Ergebniskosmetik, die dann im 4. Quarter mündete.
Ja, wobei ich dir ein bisschen widersprechen muss. Also du hast in allem recht, nur mit dem runtermarschiert kann ich mich nicht anfreunden, weil ohne die Flaggen, die du ja auch erwähnt hast, wäre es ein Three and Out gewesen, glaube ich, ne?
Wäre ein 3-and-out gewesen, wenn es nicht ein Defensive Holding gewesen wäre, das uns über eine 5-Yard-Penalty neues
First Down. War das nicht dieser Illegal Contact, der eine Automatic First Down gab?
Ja, ich habe es jetzt Holding getauft. Ja.
Beim dritten der Sack war?
Ja, war ein Illegal Contact gegen Kyle Hamilton, ja.
Genau. Ja. Also das wäre ein 3-and-out gewesen. Also runtermarschiert, und danach hat ja auch die PI uns überhaupt erst an die 1-Yard-Linie gebracht.
Deswegen habe ich gesagt, die Flaggen haben uns schon ganz schön dabei geholfen, das Feld runterzugehen. Aber ja. du hast ja richtige Ansätze gesehen in diesem Drive. Aber diese Ansätze waren nach dem Drive gefühlt wieder vergessen.
Also du musst halt dazu sagen, auch die PI gegen Hollywood, das Play war halt einfach auch schön executed. Ja, wäre die PI nicht gegangen worden, dann hätte Hollywood Brown eine legit Chance gehabt, das Ding auch zum Touchdown zu fangen. Also ich meine, abgesehen von der Illegal Contact Flagge am Anfang des Drives, wo man einen Case für machen könnte, das wäre ein 3-and-out gewesen, sind die Cardinals, finde ich, schon tatsächlich doch, oder zumindest war die Execution halt einfach on point im ersten Drive. Also das musst du halt sagen. Die Execution war wirklich sehr gut. Haben sich die Ravens auch gedacht, als sie dann im anschließenden Drive direkt mal 10 Plays, 75 Yards zurückgelegt haben. Damit war das erste Viertel auch schon vorbei. Beide Offenses haben, glaube ich, mit ihren Drives jeweils 6 bis 7 Minuten von der Uhr genommen. Und einfach sehr, sehr systematisch, sehr, sehr gute Execution, zumindest offensiv. Und danach war es ja für beide Seiten erstmal defensiv ein Schlachtfest, also ein Schützenfest. Ne? Also das war ja wirklich Turnover Downs für die Cardinals, Miss Field Goal, Justin Tucker. Was war da denn los? Also wem diese Woche 3 Punkte in Fantasy fehlen, der wird sich ärgern. Ich sag's, wie es ist. Dann wieder Turnover und Downs. Aber über ein Turnover und Downs müssen wir nochmal ganz besonders sprechen, Leute. Also, was war da denn los? Man weiß es nicht. Die NFL hat aber mittlerweile auch dazu ein Statement veröffentlicht, aber die Pointe nehmen wir jetzt mal nicht vorweg. Habt ihr die Situation im Kopf, von der ich rede? Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst.
Weiß
ganz genau.
Also, es war ein 4. und was? 1?
Ne? 1.
Und ja, wir stehen da. Ich glaube, es war sogar Shotgun-Play, ne? Nee, war kein Shotgun-Play. War, glaube ich, Under Center. Jedenfalls, Amari DiMarcado kriegt den Carry und läuft da rein. Und jetzt kannst du dich darüber streiten, wirklich. Wie gesagt, du kannst dich wirklich darüber streiten, wann war DiMarcado down und wo war der Ball, als er down gewesen ist. Ist mir egal. Aber die Kuriosität in dieser Szene liegt vielmehr darin, wie absolut stumpf der Empire Ref da gestanden hat, an der Line of, also was heißt Line of Scrimmage, aber an dem Spot, wo der Ball getaggt worden ist und da, wo der Ball gelegen hat, hätte das 100% gereicht. Der lag was auf der 30-Yard-Linie oder wo lag der, oder 40-Yard-Linie, ziemlich genau da drauf. Das hätte gereicht. Die hatten die Chains ja schon rausgeholt, die waren bereit. Aber nicht, wenn es nach dem Ref geht. Der Ref nimmt sich den Ball und die Kamera wirklich, die denkt sich nichts dabei. Die Kamera will nur den Ball zeigen, wie er da liegt und sein Leben lebt. Nein, der Ref nimmt den Ball und schiebt ihn ein Jahr zurück. Einfach konsequent. Und selbst die Broadcast-Commentator waren komplett durch. Die waren, was ist denn hier passiert? Also, der Ref muss aber trifft den Grund gehabt haben. Das würde ich jetzt ganz gerne mal erklärt bekommen. Selbst die waren überfordert mit der Situation, weil die nicht wussten, wie das Ganze einzuordnen ist an der Stelle.
Nicht nur die beiden, sondern Josh Dobbs ja auch. Der stand dann ja mit dem Whitehead und dem anderen Ref, stand dann noch zusammen und hat gesagt, was war das jetzt bitte? Und der hat das ja gar nicht verstanden. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin sehr gespannt auf das Statement der NFL. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht gelesen.
Ja.
Aber ich glaube sogar, Josh, es war nur ein halber Yard, den er zurückgeschoben hat. Aber das war genau der halbe Yard, der uns jetzt wehtut, weil es ein Turnover und Downs dadurch wurde. Jetzt erklär mir und uns bitte, was die NFL dazu geschrieben hat.
Ja, also, der Schiedsrichter kann den Ball prinzipiell nur aus zwei Gründen bewegt haben, weil alles andere wäre illegal gewesen. Erstens, der Sideline-Judge, der quasi an der Near Sideline gestanden hat, das siehst du natürlich mit der Kamera nicht, hat impliziert, dass der Ball weiter nach links soll. Weil, ne, Spotting-Prozess ist natürlich auch ein bewegliches Ding. Oder aber New York hat durch die Ohren gesprochen und gesagt so, hey, das Ding gehört eigentlich einen halben Yard weiter zurück. So oder so aber rechnest du damit zumindest, dass der Whitehead den Ball bewegt, aber nicht irgend so ein anderes Streifenhörnchen, das da meint, das hat da gerade ein bisschen Freizeit, steht da am Ball rum und es sah halt wirklich einfach ultra lustig aus, ja. Er nimmt einfach den Ball, er steht da wirklich einfach wie bestellt und nicht abgeholt, nimmt den Ball und schiebt ihn einen halben Yard zurück, sodass es garantiert nicht reicht. Dafür brauchst du auch die Chains nicht, dafür brauchst du kein Experte sein. Da hast du gesehen, das passt nicht, das Ding. Ja, ist einfach eine super kuriose Szene und ich hatte gestern schon im WhatsApp-Chat zu dir geschrieben, Lukas, es ist ein Meme oder es wird auf jeden Fall zu einem Meme und keine halbe Stunde später, Twitter war voll davon. Ravens Moneyline muss bedient werden, hast du nicht gesehen, die kuriosesten Theorien kursierten wirklich direkt im Anschluss auf Twitter, also von daher absolut wilde Szene, auf jeden Fall schon zu Anfang des Spiels, wo ich mir gesagt habe, ey, lass den Ball liegen, das ist illegal, was du da machst.
Ich wollte auch gerade schon sagen, der dritte Grund darf nie offiziell und irgendwo genannt werden, aber das war einfach die Bezahlung der Ravens, wurde in dem Augenblick in seinem Ohr, hat's pling gemacht, oh, die Ravens haben doch noch überwiesen, jetzt muss ich ein Stück zurückschieben.
Ich wollte gerade sagen, auf der Uhr war wahrscheinlich gerade E-Mail incoming, hier hat man das bei PayPal eine Zahlung erhalten oder sowas.
Oder Apple Pay hat auf der Uhr gesagt, sie haben gerade Geld erhalten. Oder irgendwas. Irgendwas muss gewesen sein.
Ja. Ja, definitiv. Naja, jedenfalls, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr kuriose Szene zu Beginn des Spiels und hat zu einem der Turnover und Downs geführt. Wir hatten ja dann noch einen zweiten Turnover und Down, der war definitiv eindeutiger. Der war definitiv klarer. Das war dieses misslungene Passspiel. Das war keine Ahnung, was das für ein Playcall war. Aber egal. Gut, streiten wir uns nicht drum. Offensive hat halt wirklich wieder bis ganz hinten rein ins vierte Viertel. Ja, Arbeitsverweigerung betrieben.
Aber wo du die beiden Kommentatoren auch ansprichst, ne, auch gerade bei den zweiten Turn, da waren damals mit dem Passplay, da haben die Kommentatoren genau meine Gedanken ausgesprochen.
Ja.
Warum macht man bei 4-1 ein Passspiel, wenn man bei 3 und kurz schon damit keinen Erfolg hatte? Warum läuft man nicht mindestens einen von den beiden Downs?
Wo der Lauf ja bis dahin auch noch lief. Du bist dafür 4 Yards am Stück gelaufen. Die Ravens haben keine Antwort gefunden für dein Laufspiel, wo die ganze Woche wussten, wir können nichts anderes. Und dann fällt dir in dritter und vierter und eins nichts Besseres ein, als das Ding zweimal durch die Luft zu versuchen. Also Da hättest du zumindest mal tiefer in die Kiste greifen können.
Ja, vor allen Dingen, wenn du Schrot für den Dopp auf dem Platz stehen hast, ne?
So, das ist ein Bild. Heiliger Wimbam, Dennis, das ist ein geiles Bild.
Ja, der hat eine Streuung wie eine Schrotflinte.
Das aber ist da kommt, so.
Hä? Ich sag mal, zu der Bewertung von der Dobbs können wir wahrscheinlich später noch mal detaillierter kommen, aber ich will da jetzt nicht Joshua vorgreifen in seinem in unserem Playbook hier, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, da kommt mal was.
ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall noch dazu kommen werden. Aber um das einfach nochmal anzusprechen, die Execution bei beiden, nein, bei diesem ganz besonderen einen Turnover on Downs, im 4. und 1, wo du schon wieder den Pass versuchst, die war einfach nicht vorhanden. Sonst hätte das Ding ja funktionieren können. Aber du hast keine Ahnung, was da gestern schon wieder los war in ein paar Situationen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Vor allen Dingen, das Laufspiel gestern sah doch super aus. Emery DiMercado, einer, finde ich, der besonders erwähnt werden muss in der Offense, der gestern 20 Läufe für 78 Yards gesehen hat, meine ich. Lass mich nicht lügen. Aber ja. Ich verstehe es nicht. Habe ich auch keine Worte für.
Also du hattest auf jeden Fall, ich meine jetzt unabhängig davon, dass die Offensive lief oder nicht, und warum sie lief, darauf gehen wir gleich ein, im Zuge von, wir reden auch nochmal über Josh Dobbs, die alte Schrotflinte. Du hattest auf jeden Fall einen Gameplan gesehen. Defensiv sowie offensiv. Defensiv reden wir gleich noch drüber, aber gerade offensiv. Zum Beispiel im Passspiel, du hast super viel mit Crossing Routes gearbeitet, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Einfach, das war für Drew Petzing das Element, das, sage ich mal, mitunter, gerade wenn du halt bei den Laufspielzügen, bei den First Downs gute Yards reinholst, das sind, sage ich mal, so Gimme-Routes, das sind wirklich einfache Passing-Plays und so weiter und so fort, die können dir diese 5 Yards holen in der Regel, die du brauchst. Nur wenn du es bei 4. und 1 spielst, Crossing-Routes sind auch Routen, die bedürfen Zeit. Die bedürfen Zeit. Du brauchst 2 Sekunden vom Snap mindestens, um einmal, sage ich mal, deine Crossing Route developen zu lassen. Weil im Idealfall wirklich crossst du einmal Midfield und dann bist du quasi anspielbar, wenn du so möchtest. Alles davor ist mehr improvisiert als alles andere. Und ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, bei 4. und 1 Crossing Routes zu callen. Ich meine, ja, okay, wenn die Pass Protection steht, dann keine Frage. Aber ich meine, die Ravens wissen ja genauso, was kommt. Ja, wie gesagt, das war ja Teil des Gameplans. Und Josh Dobbs war ja schneller unter Druck, als du Arm in der Kirche sagen konntest. Also, alles in allem, das Ding hättest du besser ausspielen können, um den Call hättest du dir einfach mal ein paar mehr Gedanken machen können. Ich meine, hätte Fahrradkette, am Ende bist du immer schlauer als zuvor. Und hätte es funktioniert, würden wir uns nicht beschweren und würden wieder das Konzept in den Himmel loben. Aber in dem Fall hat es halt einfach nicht gefruchtet.
Nee, das stimmt. Ich fand gestern, um einmal beim offensiven Konzept direkt zu bleiben, ich fand aber gestern, es wirkte teilweise, klar, das ist bedingt durch die Schrotflinte, über die wir gleich noch sprechen werden. Das ist aber auch bedingt durch viele andere Punkte in unserer Offense. Gestern, es hat mir nicht so gut gefallen wie in den Wochen davor. Ich fand, es war ein Lack of Execution teilweise da und es wirkte teilweise auch einfach ein bisschen planlos. Du hast dich dann plötzlich nicht mehr auf die Säulen verlassen, wo du weißt, dass sie funktionieren, sondern man hat irgendwas versucht, wie bei diesem Turnover und Downs und, ja, oh, funktioniert nicht. Ja, sorry, Leute, aber man spielt ja nicht gegen irgendwen. In dieser Liga spielst du nie gegen irgendwen. Du spielst immer gegen Teams, die competen wollen auf dem Platz. Und das war gestern so das erste Mal, dass ich sage, es hat mich, ja, ich werde es in den Mund nehmen, es hat mich aber ein ganz klein bisschen manchmal an Spiele unter Cliff Kingsbury erinnert. Im 2. und 3. Quarter ganz besonders, weil die Offense da, sorry, nichts geschissen bekommen hat. Gar nichts. Das Schweigen im Walde. Präsentiert von eurer German Bird Gang.
Ja, deswegen muss ich auch erstmal im Raum stehen lassen. Sowas nennt man Kunstpause, das ist ein Stilmittel.
Der musste erstmal wirken, Lukas. So ist es.
Tatsächlich, also unabhängig davon, ich würde nicht so weit gehen und sagen, das wirkt wie ein Cliff Kingsbury-Spiel, Lukas. Einfach, weil ich fand immer noch, dass da ein Plan hinter war, okay? Du hattest einen Plan, aber dann irgendwann war die Execution halt wieder offline. Und das war das Problem. Unabhängig davon, dass Michael Pierce, Defensive Tackle der Ravens, mal ganz unabhängig davon, dass der gefühlt solo unser Spiel zerstört hat teilweise, da brauchten ja keine anderen Leute bei den Ravens mit auf dem Platz stehen, Michael Pierce war eine Ein-Mann-Armee. Unabhängig davon hat auch irgendwann Josh Dobbs angefangen, seine Execution aus dem ersten Drive fallen zu lassen.
Das ist vollkommen richtig.
Und wir werden, wie gesagt, gleich noch, weil erst die Pflicht, dann die Kühe, wir werden uns nachher auch noch der absolut herzzerreißenden Performance der Defense widmen. Aber wir müssen an der Stelle jetzt ganz kurz über Joshua Dobbs sprechen und über die Tatsache, dass er es nicht vermag, seit Wochen uns zumindest eine Chance zu geben. uns zumindest eine Chance zu geben, in diesen Spielen zu partizipieren. Und worauf will ich damit hinaus? Wenn du 7-0 führst, 7-7, okay, wenn es 7-7 steht nach dem ersten Viertel und deine nächsten 9 Possessions, deine nächsten 9 Possessions keinen einzigen Punkt aufs Tablett kriegen. Irgendwann ist der Drops gelutscht. Wortspiel unbeabsichtigt. Irgendwann kriegst du halt einfach, gerade gegen so jemanden wie die Ravens, kriegst du immer irgendwas rein. Und der wirkliche Downfall hat für mich noch nicht mal da begonnen, als die Execution so ein bisschen nachgelassen hat, so mit den Turnover Downs, die ersten beiden Drives im ersten Viertel. Das ist noch eine Kiste gewesen. Ja, dass wir dann mal ein 3-and-out hatten, ist auch mal okay. Aber alles hat für mich da angefangen, wo Josh Dobbs das Ding in den 5. Stock gepflanzt hat. Michael Wilson hatte nicht den Ansatz einer Chance. Und er haut das Ding einfach über Michael Wilson drüber, straight in die Arme von, wer war es? Stone, meine ich? War es Stone in dem Moment?
Nee, das war die 21. Ich guck's nach. Einen Augenblick bitte.
Stone war, glaube ich, die zweite dann, ne?
Entschuldige richtig, genau. Die Verwirrung dann an der Stelle. Lukas, danke dir, dass du es raussuchst. Aber die Interception, die war wirklich wieder komplett auf Dobbs seinen Nacken. Aber komplett, da kannst du auch niemanden anderen für, sage ich mal, in die Tonne werfen für. Und ja, damit hat es angefangen. Und da hast du seinen schrofelnden Charakter wieder gesehen.
Und das war Stevens.
Stevens
hat ihn danke, das erste Mal intercepted, ja.
Und das war auch exakt das Play, wo mir der Gedanke mit der Schrotflinte in den Kopf gekommen ist. Weil das war ja so wild in die Gegend geworfen, dass es mir echt wie eine Schrotflinte vorkommt. Einfach mal so grob in die Richtung und irgendwas wärst du schon treffen. Ich meine, er hat ja auch sauber dem Stevens das Ding in die Arme geworfen, ne?
Das war ein sauberer Bauchschuss, ja, ja.
Also, bei der Offense soll man sagen, on the numbers, ne?
Das ist vollkommen richtig. Ich finde auch, der Ball hat so ultra komisch gewobbelt, der war so am Flattern in der Luft. Also entweder hat er im letzten Moment von ich werf das Ding out of bounds gesehen, oh, Michael ist ja relativ frei, da könnte ich hinwerfen und es tut mir leid, aber ein Starting Quarterback muss einen Receiver in der Situation, wie Michael Wilson sie gestern hatte, muss seinen Receiver in der Situation treffen.
Ja, exakt, aber
oder ihm zumindest eine Chance geben. Oder ihm zumindest eine Chance für den Ball geben.
Exakt. Richtig. Aber er ist kein Starting Quarterback.
Momentan schon, aber nicht mehr lange.
Er startet gerade nur, aber er ist kein Starting Quarterback.
Das ist vollkommen richtig, da hast du recht.
Na, das ist jetzt Definitionssache, da können wir uns drüber streiten. Am Ende hat er gestartet. Aber gut, wie gesagt, er ist vielleicht gerade am Starten, aber Starting Quarterback, das sei dahingestellt. Wobei, das tut mir ja wirklich so leid. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr sauer auf Dobbs. Ich meine, nach meiner Hass-Tirade letzte Woche gegen ihn, ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo ich sage, er muss einem wirklich, ich will nicht sagen leid tun, weil das kommt auch blöd, aber du merkst halt wirklich, er steht sich selbst im Weg. Er versucht da Sachen teilweise zu forcieren auf dem Platz, wenn er merkt, das funktioniert gerade nicht. Das sind halt teilweise Plays, wo du dich wirklich fragst, was soll das? Ne? Und das mündete dann natürlich in der zweiten Interception, die er geworfen hat. Die war dann im dritten Viertel oder Ende des dritten Viertels. Und die hat ja den Ravens sogar noch ein kurzes Feld beschenkt, aber die Interception, die hatte noch viel mehr den Charakter von, ich versuche das Ding einfach mal zu werfen, irgendjemand wird es fangen. Weil da waren tatsächlich zwei Ravens-Defender, die den Ball vor, Hollywood Brown intercepted hätten. Also, da waren zwei lila Trikots zwischen dir und dem nächsten roten Target.
Ich weiß ja, das nicht mehr, wer da... War wieder Stevens?
Stevens stand relativ vor ihm und ja. Stone kam von der Seite und hat den im Flug gefangen. Also du hast vollkommen recht, das ist quasi eine Double Coverage, die er da geworfen hat.
Ja, gut, den Stone von der Seite Double Coverage konnte er wahrscheinlich nicht sehen, dass der da noch reingeflogen kommt in der Kürze der Zeit. Aber hätte Stone den Ball nicht gefangen, hätte ihn Stevens garantiert gefangen.
Hundertprozentig.
Also der ist ja quasi da reingeflogen und hat seinem Kollegen nochmal den Interception weggenommen. Also das war auch der Kommentar des der Broadcaster war ja auch nur, das darf man niemals so werfen. Und Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Und Hollywood war dahinter wieder so offen, der werde die Linie runtermarschiert wie sonst was.
Ja gut, aber sind wir wieder bei Joshua's hätte Fahrradkette, ne?
Ja klar. Aber das ist so schön, dass du das so treffend heute als Schrotflinte formuliert hast, Dennis, weil Wurf Nummer 1, wie Joshua schon gesagt hat, in den fünften Stock, obwohl du quasi ins erste Obergeschoss werfen wolltest. Und da willst du in den fünften Stock werfen oder schön weit und du wirfst ins erste Obergeschoss. Also das ist ja mal, hui, Gegensätze, absolute Gegensätze.
Ja, er hat ja, also unabhängig von Stone, der von der Seite reinkam, er hat ja schon direkt in die Coverage von Stevens reingeworfen.
Ja.
Also da hätte wahrscheinlich, also er war ja, glaube ich, auch am Wegdriften zur linken Seite und hat aus dem Lauf geworfen, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Das heißt, er hatte ja noch nicht mal die vernünftige Standfestigkeit, um da einen Lobball draus zu machen oder sowas.
Ja, zumal wir gelernt haben mit der Joe Burrow-Verletzung, dass knapp 50% deiner Wurfbewegung halt aus der Hüfte kommt.
Ja, eben. Und also das war so ein Ding, wo man gesagt hat, warum? Hat keiner verstanden, aber das war dann auch so der Punkt, wo man den Ravens dann das kurze Feld gibt, die noch natürlich einen Touchdown rausmachen und da war dann der Neckbreaker im Grunde.
Ja, denn danach sind die Ravens 21-7 in Führung gegangen, woraufhin wir uns erstmal wieder ein 3-and-out geschenkt haben. Kein Problem für uns, kein Ding für den King. Daraufhin wieder Justin Tucker Field Goal und dann stand es auch schon 24-7 und dann bist du halt irgendwann und dann war es ja schon im vierten Viertel. Dann ist halt irgendwann, ich will es nicht Trash Time nennen, aber du musst halt was machen, ne? Und die Ravens Defense spielt dann das Ganze natürlich auch anders, einfach nur nicht das Big Play zulassen, ne? Viel mehr Räume, kurz und mittellang. Ja, die Cardinals haben noch mit drei Scoring Drives abgeschlossen, zweimal die Touchdown Drives für jeweils 75 Yards, 9 Plays und 10 Plays. Und das Field Goal im vorletzten Drive mit dem recoverten Onside Kick. Aber ja, also Ergebniskosmetik trifft es halt ziemlich gut, weil technically hattest du auch mit dem letzten Drive, also mit diesem Field-Goal-Drive, das war ein Two-Possession-Game, da war nichts mehr zu holen und dass die Ravens-Defense das dazu lässt, das ist, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber zumindest stehen die Chancen besser, dass du am Ende noch raus und so ein bisschen was punktest.
Ja, du kannst mir erzählen, was du willst. Die Defense der Ravens, die werden auch gedacht haben, komm, bevor wir uns jetzt hier noch irgendwie verletzen, indem wir jetzt hier irgendwie richtig draufgehen, gucken wir erstmal, was passiert, ne? Also, Michael Pierce hat dann ja auch nichts mehr gemacht. Der hat dann ja auch zurückgezogen. Ergebniskosmetik ist das interessanteste oder das schönste Wort, wie man es nennen kann. Es sah noch mal gut aus, hat noch mal ein bisschen für gute Laune gesorgt, sag ich mal, bei den Fans, die nicht schon vorher abgehauen sind. Ich habe gehört, da sollen auch viele schon frühzeitig rausgegangen sein.
Heute ja, auf Facebook gelesen. Wobei man ja nicht zu früh gehen soll, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mir vor dem letzten, vor dem vorletzten New York Jets Punt, habe ich die Jets-Leute schon aus dem Stadion gehen sehen. Ja. Da wärst du mal länger geblieben. Die Jets haben noch gewonnen. Wildes Spiel übrigens. Aber das ist es halt, ne? Also, es hatte einfach was, keine Ahnung. Einfach nur noch mal so ein Lebenszeichen am Ende des Spiels, aber mehr hat es halt auch nicht gehabt. Das hat dazu geführt, dass wir immer noch ein, zwei Bright Spots tatsächlich haben. Wortspiel beabsichtigt, die wir nachher noch aufgreifen müssen. Aber ich würde vielleicht an der Stelle kurz mir einen eigenen Segway basteln, um über die defensive Leistung zu sprechen. Weil was kennzeichnend auch für diesen Abend war, was die Offense die letzten Wochen nicht geschafft hat, war unter anderem aus den Turnovern, die die Defense und auch die Special Teams generieren konnten, Kapital zu schlagen. Ja, wir hatten 3 Punkte zum Beispiel drei Punkte aus den drei Turnovern gegen die Seattle Seahawks gemacht. Das ist absolut nicht akzeptabel. Vor allem, wir haben darüber gesprochen, der eine Turnover, der Muff Punt, was heißt Muff Punt? Die Fumble Recovery nach dem Punt zum Beispiel gegen die Seahawks, die war ja an deren eigenen Watt, 30, 40 Yard Linie oder was. Ne? Also das war ja wirklich, da hätte mehr hergemusst. Jedenfalls. 3 Punkte aus 3 Turnovern ist nicht gut. Und an der Stelle sprichst du dann halt von Complementary Football. Das musst du spielen, damit du gewinnst. Du musst aus den Leistungen deiner Defense Kapital schlagen. Die Defense muss aus den Leistungen deiner Offense Kapital schlagen und so weiter und so fort. In dem Fall aber, und das wirkt natürlich auch andersrum, ist es für die Defense manchmal einfach unheimlich schwierig, aus den Leistungen deiner Offense Kapital zu schlagen, wenn deine Offense A, wenn sie den Ball nicht überführt oder über einen Turnover an die Gegner gibt, immer nur 3 and outs hat Und das Zweite ist aber, wenn du ihnen durch Interceptions nur noch meinst, kurze Felder geben zu müssen, was bei beiden Interceptions der Fall gewesen ist. Bei der ersten Interception hatten die Ravens nur noch 43 Yards zu gehen, was quasi schon Field Goal Range ist für Justin Tucker. Der macht die 60 Yard Field Goals. Das ist gar kein Thema für ihn. Und das zweite Mal war es ja noch intensiver, da waren es dann nur noch 23 Yards bis zu unserer Endzone. Und das waren 14 Punkte. Beide an die Interceptions angrenzenden Drives der Baltimore Ravens mündeten in Touchdowns. Das waren 14 Punkte, die wir eingeschenkt bekommen haben. Würdest du die zu dem jeweiligen Punkt abziehen, wäre das Spiel ausgeglichen gewesen. Unentschieden. Aber ja. die haben, sage ich mal, unserer Defense eine extrem schwere Aufgabe gegeben. Und ich habe eben schon mal das Wort genannt, herzzerreißende defensive Leistung. Weil die Defense, die darf sich wirklich einmal auf die Schulter klopfen nach der Leistung, die da gestern abgerufen haben.
Eine sehr schöne Statline, die ich heute mir aufgeschrieben habe, als ich das Spiel nochmal gesehen habe, war, dass die Defense einen richtig guten Job gemacht hat, weil der dritte Trip in die Red Zone der Cardinals war Ende des dritten Quarters.
Ja.
Und ja, alle Trips in die Endzone der Cardinals zu dem Zeitpunkt, alle drei Trips in die Endzone der Cardinals haben auch zu Touchdowns geführt für die Ravens. Aber trotzdem, das war davor die Wochen nicht zu sehen. Da haben die Ravens aus gefühlt jeglicher Distanz kurzen Prozess gemacht und Touchdowns erzielt. Und unsere Defense hat uns so lange im Spiel gehalten und hat einen so guten Job gemacht, dass es waren am Ende drei Sacks, die wir hatten, wo man ganz genau gesehen hat, Lamar konnte nicht scramblen, wie er wollte. Er hat, glaube ich, 17 Yards geholt.
Waren es vier Sacks.
Aber es war defensiv wieder, du hast es sehr schön gesagt, eine herzzerreißend gute Leistung, die aber leider von unserer Offense nicht gewürdigt, beziehungsweise nicht in Pluspunkte umgemünzt werden konnte. Und nicht das diesmal nicht durch Turnover, sondern das diesmal nicht, weil die Offense leider nicht in der Lage war, im zweiten und dritten Quarter irgendwie Punkte zu generieren.
Und wir reden hier nicht über irgendeine Offensive. Wir reden über die Offensive, wo wir noch gesagt haben, pump the brakes. Die haben vielleicht die Lines zerlegt, aber auch die Wochen davor haben die Anfälligkeiten gezeigt. Tendencies. Ja. Lamar Jackson hatte zwar gegen die Lines, und wir hatten es aufgeschlüsselt, der hatte 21 von 27, 357 Yards, 3 Touchdowns, Quarterback-Rating 155,8. Viel besser kannst du eigentlich nicht spielen an einem Wochenende. Ich glaube, es war ja auch bis dahin die beste Statline des Quarterbacks diese Saison. Aber wir hatten es schon prognostiziert. Any given Sunday. Und jedes Matchup ist einzigartig und jede Woche ist anders. Und wir, also zumindest ich hatte es auch gerochen, dass tatsächlich defensiv was gegen die Ravens drin ist. Und du hast es angesprochen, wir können ja ganz kurz einmal die Drives durchgehen. Bis auf den ersten Scoring-Drive. Also was heißt Scoring-Drive? Bis auf den ersten Touchdown-Drive der Ravens. Missed Field Goal, Punt, dann die Interception von uns, Touchdown Ravens, dann Punt.
Ja.
Du hast gegen ein Team, das zuvor den Lions 38 Punkte eingeschenkt hat, bis zum Ende des dritten Viertels 14 Punkte zugelassen.
Und vor allem hast du auch gegen einen Quarterback, der als sehr mobil gilt, am Ende in 5 Rushes nur 17 Yards zugelassen. Also du warst darauf vorbereitet. Da sahen wir dies ja auch schon schlechter aus. Und wir haben ihn halt, was das angeht, limitiert. Das war von unserer Defense wieder eine unfassbar gute Leistung.
Nicht nur das, wir haben nicht nur ihn zu wenig Yards limitiert, sondern wie gesagt, die ganze Offense. Es war nicht nur Drives, die in Punts mündeten, sondern die Drives, die wir wo die Ravens punten mussten, gingen für 2 Yards, für 3 Yards, für 3 Yards, für 17 Yards, für 6 Yards, für, ne, also da ging teilweise überhaupt nichts für die Ravens. Und du hast ja auch teilweise gesehen, die waren frustriert. Ja, Odell Beckham Jr. hat am Ende des Spiels auch seinen Helm einmal komplett durchs Stadion geworfen, weil er hatte keinen Bock mehr. Und die Defense wirklich, wie gesagt, deswegen herzzerreißend, hat wirklich Herz und Seele aufs Spielfeld gebracht. Nick Rallis übrigens unheimlich, also auch da war der Gameplan sehr, sehr offensichtlich auf jeden Fall. Ich hatte es gestern schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Für mich hat der ganze defensive Gameplan so ein bisschen wie Slow-Mo gewirkt, weil du immer nur, was heißt immer nur, aber wir hatten häufig nur einen Three-Man-Rush.
als würdest du quasi einen Hail Mary Play verteidigen und hast 8 Leute in Coverage droppen lassen. Lamar Jackson war komplett überfordert.
Ja. Ich finde, dass du nur gesehen hast, wenn der Rush nicht so gut funktioniert hat. Und das war bei der Pass-Interference, die Antonio Hamilton gegen Odell Beckham dann in der Endzone gezogen hat. Da hast du gesehen, dass das alte Problem quasi, was wir letztes Jahr eigentlich auch schon hatten, wenn der Rush nicht genug Druck auf den Quarterback impliziert oder nicht genug Druck auf den Quarterback ausübt und er zu viel Zeit hat, das Feld runterzuwerfen, dass die Receiver da relativ, ja, ich sag mal, offen sind. Natürlich gestern, Antonio Hamilton hat da dann die PI bekommen. Ich glaube, die war auch ziemlich unstrittig, würde ich sagen.
Ja.
Aber ansonsten fand ich, es sahen viele gut aus. Ich möchte sie jetzt nicht durch den Kakao ziehen, aber das ist so ein bisschen das, was wir von unserem Spielstil letztes Jahr so ein bisschen übernommen haben, dass wir bei Plays downfield der Offense, wenn der Rush nicht da ist, kein Pass-Rush da ist, dass wir dann einfach Probleme bekommen und dass wir dann auch durch die langen Bälle einfach geschlagen werden können. Und das haben wir ja auch oft genug gesehen, auch wenn es jetzt gestern nicht so offensichtlich war, nur halt durch diese eine Szene, fand ich, die war so ein bisschen pragmatisch dafür.
Wobei gerade die Szene hätte ich jetzt nicht als pragmatisch dafür angeführt, einfach weil es ein 16-Yard-Fade war. Das Ding wird gesnappt und geworfen, da hast du keine Zeit für Pass-Rush. Aber ja, prinzipiell ist das Problem, das du darlegst, natürlich offenkundig.
Du hast es aber auch schon im ersten Drive gleich gesehen, im ersten Scoring-Drive der Ravens. Ja. Dante Stills macht den Sack, bringt die erstmal wieder weiter weg von der Endzone. Ich glaube, er hat sogar aus der Redzone rausgeschubst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und danach macht Marco Wilson die PI, wo die Ravens quasi wieder einen First Down natürlich bekommen und dann auch direkt wieder an der 1-2-Yard-Linie landen. Da hast du quasi das mit dem Arsch umgerissen, was du vorher aufgebaut hast. Und ja, Marco Wilson, ne? Ich bin mittlerweile auch nicht mehr sicher, was ich davon halten soll. Also ich mag den Jungen echt, weil der in seinen ersten Jahren ja echt gut war. Ich weiß es nicht. Ist es das Defensive Scheme, das sich jetzt geändert hat, was ihm einfach nicht liegt? Ist er einfach generell in einem Loch, aber aktuell, wenn du mich jetzt fragen müsstest, was wir mit Marco Wilson im nächsten Jahr machen, dann sehe ich ihn nicht mehr am Roster.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was es ist wie du. Also ich schließe mich da an, aber teilweise wirkt es halt auch einfach so, als hätte er keinen Bock mehr. Gerade bei dem, war es nicht sogar der Scoring Drive, wo er, sag ich mal, hier Bateman gecovert hatte. Und die Kommentatoren haben es auch gesagt, er ist die Route quasi gelaufen. Das Ding landet in seinem Bauch, also wirklich. Und lässt sich von Bateman das Ding von hinten abluchsen. So komplett einfach kein Thrive zum Ball hin. Wirklich, der hat einfach da gestanden und gewartet, ja, kommt gleich, oh.
Ja, es war so ein bisschen verkehrte Welt, wie du gerade schon gesagt hast, was die Kommentatoren da gesagt haben. Wenn man die Rollen gedreht hätte, hätte es gepasst.
Ja.
Also wenn Marco Wilson plötzlich der Receiver der Ravens gewesen wäre und Rashad Bateman unser Verteidiger, dann hätte das alles gepasst. Aber so wie es gelaufen ist, einfach nicht. Und Jungs, ich fühle es so sehr, was ihr sagt. Und deswegen war ich froh, gestern, als ich dann pennen gegangen bin, noch mit der Nachricht ins Bett zu gehen. Seeing a rotation at cornerback. Marco Wilson hat danach lange Zeit keinen Snap gesehen. Ich habe ihn in den Highlights heute erst im vierten Quarter wieder aktiv wahrgenommen. Aber ich habe die Snap-Zahlen noch offen. Ich kann die gleich nochmal raussuchen, wie viele Snaps er dann wirklich gespielt hat. Er hat nämlich dann mehr Snaps gesehen, als ich gedacht habe. Aber ich finde gut, dass auch endlich die Coaches dann sagen, ey, sorry, aber das ist jetzt nicht mehr tragbar. Das ist fürs Team nicht mehr tragbar. Und der wurde ja schon gefühlt im ersten Drive der Ravens so vernascht. Und jetzt lass mich nicht lügen, der ist doch erst in seinem zweiten Jahr, oder?
In seinem dritten Jahr, oder?
Ja. In seinem dritten Jahr. Ja. Genau.
Also vielleicht liegt ihm Vance Joseph einfach mehr. Mag ja alles sein. Aber also diese kein Bock, die Joshua angesprochen hat, diese Wahrnehmung hatte ich jetzt noch nicht für mich. Aber irgendwas passt da aktuell einfach nicht mehr. Entweder hat er irgendwelche Geschichten, die ihn davon abhalten, sich vernünftig zu konzentrieren, weil die Geschichte mit Bateman ist auch eine Konzentrationsfrage letztendlich irgendwo.
Ja.
Oder er ist vielleicht übermotiviert, weil er weiß, dass er irgendwie gerade auf der Kippe steht und schlecht spielt und versucht, alles richtig zu machen und blockiert sich ähnlich wie Josh Dobbs selber, ne? Nur auf eine andere Art und Weise. dass er sich quasi selbst wieder auf das Spiel rausbringt, indem er einfach alles richtig machen will. Können wir von hier aus nicht beurteilen. Wir sind ja auch nicht die Coaches, die mit den Jungs die Woche über arbeiten, mit den Jungs die Woche über reden. Aber wie gesagt, es passt für mich aktuell nicht. Und wenn man ihn aktuell mal benchen würde im nächsten Spiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob mir das vielleicht sogar gut tun würde, aber auf jeden Fall würde keine Diskussion darüber entstehen, warum er nicht spielt.
Ich habe ihn jetzt gerade in meinem persönlichen Arizona Cardinals Death Chart auch hinter Kedre Clark. Ich würde Kedre Clark mehr Spielzeit geben als ihm. Einfach, weil er von Spiel zu Spiel sowas von gefühlt geroastet wird, um den einfach zu schützen. Ich hätte mir persönlich gewünscht gestern, dass nicht Kedre Clark inactive ist, sondern dass Marco Wilson inactive ist. Natürlich ist das jetzt wieder so ein kleiner Rückschaufehler, weil jetzt ist man schlauer. Wir wissen nicht, wie Kedre Clark hätte ausgesehen gestern. Aber ich habe gerade auch noch mal hier die Snap-Zahlen offen. Er hat 59 Snaps von möglichen 65 gesehen. Also er war vielleicht, sagen wir mal, er war ein Drive dann von den Ravens nicht drauf. Aber ich glaube, dass es zumindest für ihn auch als sehr jungen Spieler das richtige Zeichen ist. Und einfach mal zu sagen, Junge, entweder kriegst du das jetzt in den Griff oder du bleibst halt hier.
Naja, das Ding ist einfach, Kedre Clark könntest du ja im ersten Moment schon mal nicht viel schlechter machen, ne? Also wenn du die Fehler siehst, die da gemacht werden, so oft wie geroastet wird und DPI, lässt sich immer leicht sagen, hätte man vielleicht auch nicht machen müssen, aber dann wäre wahrscheinlich der Receiver auch weg gewesen und hätte den Touchdown-Pass so gefangen. Wie gesagt, es ist schwierig zu analysieren, woran es wirklich liegt bei ihm, weil man, wie gesagt, da auch nicht so dicht dran ist. Aber Kedre Clark würde ich auch sofort beim nächsten Spiel einsetzen, weil, wie gesagt, er kann es ja kaum schlechter machen momentan.
Das ist sowieso nochmal eine andere Frage. Wieso war Kedre Clark inactive? Hängt es da einfach vielleicht mit Gameplan zusammen, auch von Negrales, von wegen heute brauchen wir Kedre nicht, also die Tiefe auch im Cornerback-Raum? Das sind so Fragen, sag ich mal, die uns beschäftigen. Kedre Clark, aber wie gesagt, inactive. Aber lass uns unabhängig davon, dass die Defense wirklich, wie gesagt, einfach ein unheimlich gutes Spiel gemacht hat, auch wenn 31 Punkte zugelassen worden sind. Ich finde, das wird der Leistung der Defense absolut nicht gerecht. Wie gesagt, auch dadurch, dass die Offensive unsere Defensive teilweise in Situationen gepackt hat, die du so einfach nicht bewerkstelligen kannst, müssen wir einfach mal den Blick und damit wir auch den Folgentitel, den wir tatsächlich schon haben, ein Stück weit gerecht werden. Ja, Lukas?
Darf ich noch ganz schnell eine Sache einwerfen?
Ja.
Ich freue mich sehr für BJ Ojulari.
Ja, lass mich doch weitermachen.
Okay, entschuldige.
Wir müssen über die Partizipation unserer Rookie-Class sprechen, auch wenn Kedre Clark inactive gewesen ist. Denn der Rest der Rookies war es nicht. Der Rest der Rookies war active. Und ich habe hier einfach mal die Snap-Counts. Und dann darfst du gerne mit deinem BJ Ojulari-Tag anfangen. Paris Johnson weiterhin 100% aller Snaps gleichbleibend. Owen Papo, alle Special-Team-Snaps, die es gibt, weiterhin gleichbleibend. Dann aber darüber hinaus, Michael Wilson, 68 Snaps gespielt, 88% davon. Emari DiMarcado haben wir gestern. Da haben wir gestern eine Rotation gesehen, was mich wieder sehr gefreut hat. Kyonte Ingram hat die ein, zwei Snaps bekommen. Rondae Moore hat einige Snaps aus dem Backfield gesehen, etc. Fand ich sehr gut, die Rotation. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir wollen. Garrett Williams, 55% der Snaps bereits gespielt in seinem zweiten Karrierespiel. Dante Stills, über den können wir auch noch sprechen gleich. Wir haben eben über Pass Rush gesprochen. Dante Stills scheint langsam wirklich aufzugehen. 49% der Snaps gespielt. BJ Ojulari, 28. Starling Thomas, der fünfte oder der fifth, wie auch immer man das meinen oder sagen möchte, 26% der Snaps. Und dann noch Tight End Elijah Higgins, 16%. Wie gesagt, sind nicht alles Draftpicks von uns, aber es sind Rookies. Ja, Lukas, du wolltest hier direkt meine Personalie aus der Liste rausgreifen.
Richtig, also BJ Ojulari, 25 Snaps gespielt. Er hat super endlich mal gezeigt, er wurde immer für seine Closing Speed, wenn der Quarterback mal wieder lange Zeit braucht, um sich zu positionieren. Dafür wurde er immer gelobt im College und die hast du gestern auch gesehen. Also wenn, der hat teilweise seine anderen Line-Freunde, die vor ihm standen, eiskalt überholt und ist an denen vorbeigerannt, um noch an Lamar ranzukommen. Und er hat endlich seinen ersten Sack gestern zelebrieren können. Und ja, finde ich, gegen so eine Line wie gegen die Ravens ist das schon eine ganz coole Sache. Also für den freut es mich richtig. Aber Josh, ich würde sagen, lass uns einfach direkt die Liste weitermachen, weil er war nicht der Einzige, der so gestern so geil performt hat.
So ist es. Dante Stills nämlich auch. Dante Stills hatte auch Sack, war gestern Sack-Leading mit 1,5 Sacks. Ich meine, dieses eine dieser eine Kollektiv-Stack, wo wirklich aus Norden, Süden, Westen, aus drei Richtungen kamen drei Leute an. Mit Ausnahme von Lekifoto, der gedoubleteamt worden ist. Da kam wirklich jeder an. Nein, Dante Stills, 49% der Snaps gespielt. Wie gesagt, 32 Snaps und damit anderthalb Sacks rauszugehen. Extrem gute Produktivität und extrem, ich will nicht sagen disruptive, weil das greift vielleicht sogar schon ein bisschen zu weit hervor. Aber anderthalb Sacks für ihn definitiv schon mal, ja, so zumindest so ein kleines so ein Sternschimmern. Ne?
Ja, und ich würde sagen, ich möchte hier jemanden loben, der, ich weiß gar nicht, ob der in Woche 1 auch schon gespielt hat, aber er spielt seit einigen Wochen häufiger, kriegt Snaps und du hast es schon gesagt, Thomas the Fifth, Starling Thomas.
Ja.
Und sorry, aber der sieht teilweise so unverschämt gut aus in manchen Passing Situations oder in Run Situations. Es ist unfassbar. Der Mann sieht aus und der hat eine Ruhe teilweise auf dem Platz. Ey, Chapeau. Und ich muss sagen, Schande auf mein Haupt. Aber ich weiß nicht, das war auch einer, den wir auch gedraftet haben, oder nicht?
Nein, nein.
Er war undrafted, ne?
Ja.
Der war undrafted, genau, da war ich mir nämlich unsicher. Und aber das, was er da für dem Team jetzt schon gibt, mega.
Mir ist besonders, ich meine, es war auch die einzige Pass-Deflection, die er hatte, aber mir ist besonders die Pass-Deflection, die er hatte, im Gedächtnis geblieben, auf einmal, weil es gefühlt der erste Slant war, den wir verteidigt haben seit Woche 1, Woche 2. Ja, so gefühlt, weißt du, jede Short-Passing-Route war gefühlt angekommen, die letzten Wochen. Nein, Starling Thomas hatte was dagegen, dass Odell Beckham Jr. da die Slant-Route läuft und Odell Beckham, also OBJ wollte da eine Flagge haben, bin ich ehrlich, habe ich nicht gesehen, ist mir auch egal. Wir spielen ja hier kein Ballett, wir spielen ja hier Football. Und einfach eine wundervolle Pass-Deflection, einfach einen schönen Break auf den Ball gemacht, den Slam-Pass gebreakupt. Oh Gott, Alter, Deutsch, Englisch, das ist eine wilde Sprache. nein, einfach unheimlich schön zu sehen, dass auch er, sage ich mal, in der limitierten Anzahl an Snaps, die er hat, dann auch die Chance nutzt und auch wirklich gut ausgesehen hat gestern wieder. Nichts wirklich Großes zugelassen, was immer ein gutes Zeugnis ist für einen Cornerback. Und wie gesagt, dieses eine Splashy-Play, diese eine Pass-Deflection war wirklich sehr, sehr schön anzusehen.
Absolut.
Einmal das und ich würde noch einen Rookie auf der Offensive, ja, guck mal, kommen wir auch schon mit dem englischen, deutschen
drüber. Jetzt ist verrückt.
Auf der offensiven Seite nochmal kurz erwähnen wollen, weil mir gefällt Mario Di Mercado auch immer besser.
Ja.
Also, je mehr Snaps er jetzt bekommt, desto mehr kannst du sagen, er ist wirklich reliable. Du kannst dich darauf verlassen, dass er produziert. Da waren ein paar richtig geile Runs bei. Klar, ein paar Mal hat er auch was einstecken müssen, weil er auch direkt an der Line gestoppt wurde. Aber doch, der Junge macht Spaß. Also der rennt gerade quasi um seine Chance. Und also ich finde es gut, dass er diese Chance auch so wahrnimmt. Ja, also macht einfach Spaß.
Ja, Lukas hat es eben schon mal erwähnt, die Mercado 20 für 78, zwar nur 3,9 im Average, aber wir hatten es letzte Woche schon angesprochen in der Spielanalyse oder in der kurzen Spielanalyse, wir hatten ja Donnerstag die Doppelfolge in Anführungszeichen, aber wirklich diese Patience, diese Geduld, mit der die Mercado auf dem Spielfeld ist, der sieht nicht aus wie ein Rookie, der sich gehetzt fühlt oder sowas, nein, er wartet wirklich darauf, dass sich die Gaps entwickeln, dass die Lücken entstehen, wo er dann durchbrechen kann. Und wenn nicht gerade gestern Michael Pierce, der wirklich, wie gesagt, Michael Pierce gestern einfach One-Man-Wrecking-Crew gewesen, so viele Laufplays einfach alleine schon nur er gestoppt. Oder halt auch Roquan Smith. Es war halt einfach wirklich schön zu sehen, dass teilweise er, und das waren wirklich, ich will nicht sagen im Durchschnitt, weil im Durchschnitt hatte er nur 3,9, aber da waren wirklich teilweise so viele First-Down-Running-Plays dabei, die für 8 bis 9 Yard gegangen sind, einfach weil er jedes Mal die richtige Gap getroffen hat. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass er das Woche für Woche abrufen kann. Und ja, ganz offensichtlich auch das Vertrauen des Coaching-Staffs bekommt, wenn er weiterhin 20 Carries bekommt. Wie gesagt, der zweite Running-Back war Keontae Ingram mit 2 Snaps.
Ja.
Oder 2 Carries, 2 Carries. So.
Ich finde auch einfach, dass man ihm zeig, okay, wir schätzen das, was du hier fürs Team tust und wir sehen, dass du gerade besser läufst als Keontae Ingram, dass man nicht so, sag ich mal, steif in seinem Death Shot ist und sagt, ja, aber du weißt, Keontae, der ist schon länger hier, der hat auch schon sowas fürs Team letztes Jahr. Nein, don't take it for granted. Es ist nichts garantiert in der Liga. Es ist vor allen Dingen bei den Cardinals nichts mehr garantiert. Und deswegen, Dennis, du hast es am Donnerstag so schön gesagt, dem Coaching-Staff ist alles zuzutrauen. Deswegen einfach Riesen-Props an Di Mercado für sein super Spiel, was er da abgeliefert hat. Und bei dem hast du einfach Bock auf mehr. Ja. Das ist halt einfach so.
Aber das gilt für mich zumindest auch für die gesamte Rookie-Class. Michael Wilson ist ja auch ausnahmsweise mal direkt im ersten Drive aufgefallen, aber dann auch konsistent durchs ganze Spiel durch. Das war auch so ein bisschen, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, im ersten Drive. Josh Dobbs, 3 von 3, 3 Pässe angebracht an Hollywood Brown, Trey McBride und Michael Wilson. Schön den Ball verteilt. Immer eine andere Station. Hast du danach nicht mehr gesehen bei den Drives, jedenfalls. Das gilt für die gesamte Rookie-Class. Ne? Also, dass du wirklich, da hast du wirklich Bock auf mehr. Du siehst Paris Johnson. Übrigens habe ich gesehen, einige Magazine haben jetzt quasi so ein Draft-Recap gemacht und die haben den Cardinals ein D- gegeben. Für Paris Johnson. Mit der Begründung, er wäre eine Liability im Run-Game, sein Pass-Blocking wäre desolat und er würde zu viele Flaggen produzieren. Und ich habe mir gedacht, welche Cardinals hast du geguckt bisher? Also ja, Paris Johnson hat vielleicht jetzt, ich glaube, 3 Flaggen über 8 Spiele oder sowas produziert, gestern ja auch eine, aber das war auch wirklich ein Holding. Also das war wirklich ein Holding. Also das war wirklich ein Holding. Das war wirklich ein Holding.
Aber ja, stopp mal gerade.
Ja.
Josh, meinst du wirklich, dass es ein Holding war?
Ich glaube wirklich, dass es ein Holding war, Lukas. Nein, aber wirklich, also die machen halt einfach Bock auf mehr. Paris Johnson sieht unheimlich gut aus, Michael Wilson scheint unheimlich viel Potenzial mitzubringen. Amari DiMercado, Garrett Williams, Dante Stills, auch Keetrick Clark, auch wenn er inactive war. B.J. Ojulari, Starling Thomas, wir haben die Namen alle durchgespielt. Und jetzt aber, also das macht schon Bock auf mehr, ne? Also wirklich die Zukunft, gerade mit der Rookie-Class dann in der zweiten Saison, die dann keine Rookie-Class mehr ist, aber ihr wisst, was ich meine, da habe ich jetzt schon Bock drauf, bin ich ehrlich. Aber wir müssen noch auf, ich will nicht sagen, einen Rookie an sich eingehen, aber einen Rookie unter Jonathan Gannon. Und das war Trey McBride. Und du fragst dich, gerade wenn wir uns so die Frage stellen, so gerade, ne, ey, nur weil Ingram länger hier ist, brauchen wir ihm nicht mehr Spielzeit geben. Warum hast du Trey McBride nicht früher vor Zach Ertz gezogen? Ich meine, wie gesagt, hätte Fahrt getan, hätte keiner ahnen können. Aber Trey McBride, auch diese Woche wieder genau das abgerufen, was wir schon in der Spielanalyse letzte Woche beschrieben haben. Er scheint wirklich beim ersten Kontakt nicht zu Boden zu gehen. Er scheint immer dieses Extrajahr zu machen. Und ich glaube, sinnbildlich dafür, Lukas, war mitunter ein Play am Ende des Spiels.
Ja, sein Touchdown. Da, ich glaube, da hätte sich jeder Raven noch, ich glaube, da hätte sich der ganze Roster, der mit war, auf ihn werfen können. Und wir hätten ihn trotzdem in die Endzone gedrückt. Das ist unfassbar. Aber das, da siehst du auch diesen Team-Effort, der auch, wenn du hoch zurückliegst bei unserem Team einfach nicht verloren geht. Alle waren da und alle haben sich mit ihm gefreut und das war einfach super zu sehen, dass er diesen Touchdown fängt, dass er da nicht zu Boden geht, dass er weiter dafür kämpft und dann ihm alle helfen. Das war sinnbildlich, finde ich, mit für diese Saison und ey, was der gestern an Zahlen produziert hat, Trey McBride, mega geil.
Also, das Play, was du gerade ansprichst, das Touchdown-Play, was ich da eigentlich am bemerkenswertesten fand, ist einmal, wie schnell die dicken Jungs da waren. Und du hast ja auch oftmals, wie soll man es verdenken, dass die Offensive Line nach dem Pass dann auch schon mal in den Abschaltmodus läuft. Ne?
Ja.
Von wegen, der Pass ist vorne angekommen, so, unsere Arbeit ist erledigt. Wir konzentrieren uns schon mal auf den nächsten Snap. Sondern die haben nicht abgeschaltet. Die haben geguckt, was passiert und waren blitzschnell da, um ihn weg in die Endzone zu drücken. Weil, seien wir ehrlich, ohne die Unterstützung der Offensive Line wäre der auch nicht in der Endzone gewesen. Ja, also die haben ihn da mit allen Mann quasi reingedrückt und reingetragen in die Endzone. Und aber das, wie gesagt, das bemerkenswert ist, wie schnell die da waren, dass die auch die Situation erkannt haben und nicht irgendwie abgeschaltet haben und gesagt haben, na ja gut, dann haben wir noch einen nächsten, wir haben ja noch ein paar Versuche, ne, können wir nochmal machen.
Absolut richtig.
Es ist halt einfach, wie Lukas sagt, du merkst halt einfach dieser Spirit des Teams, der ist ungebrochen. Du liegst 31-14 zurück, juckt die nicht. Ja? Juckt die nicht die Bohne. Das Spiel, du hast nicht die besten Winning Odds. Du stehst vielleicht schon 1-6, jetzt 1-7. Aber das Team gibt nicht auf. Das ist einfach unheimlich schön zu sehen. Und in der Pressekonferenz danach, und das fand ich war der geilste Moment des Abends. Jonathan Gannon, ganz classy, er wieder gesagt so, yo, die Spieler haben wieder alles auf dem Feld gelassen, was sie haben. Und jetzt müssen wir nur noch als Coaches das besser machen. Ne? Unsere Spieler weiterhin besser in die Position packen. Und dann irgendein Reporter, ich mit der dümmsten Frage des Jahres.
Warum nimmst du die Schuld auf dich? Das war so ziemlich der O-Ton der Frage. Warum packst du die Schuld auf dich? Wirklich dümmste Frage des Jahrhunderts. Und er hat einfach nur gesagt, ich bin der Head Coach, deshalb. Nein, und er hat sogar noch, wir fluchen ja hier nicht, explicit Content, er hat sogar noch dabei geflucht. Und das ist halt wirklich, es macht Spaß, glaube ich, als Spieler unter einem Head Coach zu spielen. Sorry, Jungs. Es macht, glaube ich, wirklich Spaß, als Spieler unter einem Head Coach zu spielen und auch dann zu verlieren. Ich glaube, da kann sogar Verlieren Spaß machen, wenn du signalisierst bekommst von deinem Head Coach, ganz gleich, wie das Spielergebnis am Ende des Tages ist. Es kommt auch vielleicht dieses Jahr nicht darauf an, dass wir immer nur gewinnen oder sonst dergleichen. Es kommt mir auf euch an. Es kommt mir auf euer Development an. Und solange ihr mir alles gebt, und Marco Wilson unter anderem nicht, aber solange ihr mir alles gebt, nehme ich auch alles in Kauf für euch. Und ich glaube, das motiviert halt einfach unheimlich.
Ich sage, es hat nur noch gefehlt, dass du sagst auf die Frage, weil ich es kann.
Ja.
Richtig. Ich finde bei ihm halt auch geil, er hat O-Ton gesagt, I'm pissed off that I doesn't do enough for the win.
Ja.
Er hat sich selber für alle verlorenen Spiele quasi so auch da sofort wieder an den Pranger gestellt. Und das ist halt einfach krass, wirklich. Und es ist einfach Reliability und alles, was dazu gehört, da genau das ist das, was dir von einem Head Coach wünscht. Aber um noch einmal kurz zum Trey McBride Touchdown zurückzukommen, schöner Fact an der Stelle. Jungs, es war mal wieder soweit. Die Cardinals haben einen Touchdown im vierten Quarter erzielt. Zuletzt war es gegen Dallas so. Also bitte, let's go.
Das ist ja mal was. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ab jetzt geht's bergauf.
Dass wir das neu erleben dürfen. Ja, das hat mir nach Dallas auch gedacht. Jedenfalls. Nein, Trey McBride am Ende, wie gesagt, mit 14 Targets aus dem Spiel gegangen. Man würde sich natürlich einfach nur wünschen, dass gerade diese Produktivität, die Trey McBride im Zuge der Kosmetik Ergebniskosmetik bekommen hat oder gehabt hat, dass die natürlich schon früher im Spiel greift. Aber da müssen wir dann wieder an Dobbs ansetzen und seinem Schroflin-Charakter. Das war einfach wieder übers Spiel viel zu inkonsistent, was er da gezeigt hat. Hatte zwar mit einem Rating auch von 77 jetzt aufgehört, aber das ist immer noch nicht die Creme de la Creme. Da geht noch sehr viel mehr und auch wirklich, wie gesagt, die Interceptions, wir hatten es schon aufgeschlüsselt, die kannst du halt auch wirklich niemand anderem in die Schuhe schieben als Dobbs. Und das Traurige ist, das weiß er selbst, so sauer wie der gewesen ist. Gestern war, glaube ich, niemand anderes.
Und wo wir gerade dabei sind, habt ihr es vorhin auch gelesen, einmal müssen wir dann mindestens noch da durch.
Wie bitte?
Einmal müssen wir noch mindestens da durch.
Ja, wobei, das ist mehr so der Schluss der Media im Sinne von, als er direkt nach dem Spiel gefragt worden ist, und was sollst du da anderes sagen? Planst du nächste Woche auch mit Dobbs? Was sagst du dann? Nö? Ich glaube nicht. Nein.
Also, das wäre ja total untypisch, wenn er gesagt hätte, nee, nach der Performance jetzt nicht mehr, weil Kyler ist ja auch im Training, nee. Also war ja logisch, dass er das antwortet.
Ich meine, heißt Jonathan Gannon Deion Sanders und braucht neue Linemen? Ich frage für einen Freund. Habt ihr die Story mitbekommen?
Du hast Freunde?
Nee, tatsächlich habe ich die Story nicht mitbekommen.
Ja, es ging darum, dass unter anderem die Linemen in dem letzten Colorado-Spiel halt einfach keinen guten Job gemacht haben. Und anstatt zu sagen, oder was man halt natürlich macht so als College-Coach, du stehst für die Spieler ein, du entwickelst die sind jung, was sollen die machen? Die wissen es gegebenenfalls ja nicht mal besser, ne? Ja, hat er halt einfach in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir holen uns neue Linemen. Du nimmst halt einfach deinen Raum, wirfst ihn unterm Bus. Also sorry, aber dann bist du halt auch falsch als Head-Coach, bin ich ehrlich, sorry. Also
ich mag ihn für sein, also ich mag oder respektiere seine Leistung, die er als Spieler gebracht hat. Aber teilweise, wenn du siehst, und man ein bisschen mehr darüber liest oder ob man mal hat, wenn du auch mal diese Doku gesehen hast oder sowas, ne? Im Grunde bei den Teams, die er coacht, geht es nicht um das Team, sondern nur um ihn.
Ja, und das war ja auch mit Antrieb, das war ja ganz am Anfang so ein bisschen die Debatte der Saison, von wegen, wir sind kein Social Media Team. Ne? Und was hatten die ersten Jahre gegen Oregon? Hatten die doch, glaube ich, richtig einen drauf bekommen, ne? Von wegen, ja, gegen Oregon war es, gegen die Oregon Ducks.
Ja.
Naja, gut, aber anderes Thema, wollen wir nicht zu weit vertiefen. Nichtsdestotrotz, ja, Lukas?
Ich hätte nur einen Punkt, um den Bogen nochmal wieder zu uns zurückzuholen, wie du schon gerade angedeutet hast. Ich finde auch geil, dass immer noch er auch keine Schuldigen sucht in seinen Pressekonferenzen, sondern dass er einfach nur sagt, everybody has to be on the same page. Genau das gleiche, was Marquise Hollywood Brown auch in seinem Locker gesagt hat, als er nach dem Spiel interviewt wurde. Wir müssen alle das gleiche Ziel haben, wir müssen alle das gleiche Verständnis von allem haben und dann gewinnen wir auch wieder Spiele als Offense. Und das ist halt, es wird kein Schuldiger hingestellt, es wird nicht gesagt, du, sondern es wird halt einfach gesagt, JG nimmt die Schuld auf sich und dann sagen, sprechen die einfach das an, was sie stört und dann ist gut. Es ist halt, dann ist der Fokus quasi von diesem Spiel auch nach der Analyse natürlich, die es dann in der Facility noch geben wird, dann ist der Fokus von dem Spiel weg und es geht aufs nächste Spiel zu. Und du lernst halt aus Fehlern.
Also ich gehe davon aus, dass sie intern ganz deutliche Worte finden werden und auch miteinander reden. Wird mich überraschen, wenn sie es nicht tun. Aber es ist halt angenehm, dass da jetzt nach außen hin die geschlossene Einheit gezeigt wird und gesagt hat, es ist mir egal, was ihr redet. Ich nehme das erstmal auf mich. Klar wird er vielleicht heute Morgen oder morgen früh, wenn die Jungs wieder zusammenkommen, sagen, ey Josh, wir müssen da mal über was reden oder so. Oder? Aber dass er ihn öffentlich halt nicht unter den Bus wirft oder auch irgendeinen anderen Spieler, der einen Ball gedroppt hat oder Marco Wilson, der die PI verursacht, oder Antonio Hamilton, der die PI verursacht hat oder was auch immer. Ne? Also das gehört aber auch zum guten Coaching-Stil dazu, dass man diese Spieler nicht öffentlich auszählt.
Nee, aber das ist ja, finde ich, etwas, was wir nicht immer bei uns so hatten. Und deswegen finde ich es schön, dass es jetzt bei uns so in den richtigen Bahnen läuft.
Vor allen Dingen in der Situation, wo wir gerade sind. Wir sind in einem Rebuild. Du kannst dich, also für mich wäre es ein Unding, wenn du in einem Rebuild, wo du von vornherein weißt, du wirst wahrscheinlich keine erfolgreiche Saison spielen und willst Spieler weiterentwickeln, dann würdest du Spieler in ihrer Entwicklung doch nur stören, indem du ihnen nicht mal Fehler machen lässt.
Absolut richtig.
Naja, gut. Ich möchte zum Ende der Folge finden und das ganze Thema gegen die Baltimore Ravens abschließen mit einer Frage. Wer hätte vor dem Spiel vermocht zu behaupten, dass die Cardinals aus dem Spiel mit einer größeren Time of Possession rausgehen und auch mehr Total Yards und das Spiel natürlich wie immer verlieren?
Nobody.
Niemand. Fand ich sehr poetisch, fand ich sehr schön. Wie gesagt, na gut. Aber damit würde ich sagen, hängen wir das Kapitel Baltimore Ravens ad acta. Widmen wir uns in der nächsten Folge am Donnerstag der Preview gegen die Cleveland Browns am Sonntag. Dennis hat schon ein bisschen gespoilert. Josh Dobbs weiterhin zumindest projected Starter für die Arizona Cardinals. Dem und noch vielen weiteren werden wir uns Donnerstag widmen. Aber fürs Erste verbleibt mir nichts anderes, als euch beiden Hübschen noch einen schönen Abend zu wünschen. Denn, oder bevor Dennis aber noch was hat.
Nö, ich hab nichts. Ich wollte nur einfach sagen. Also.
Ja, was wolltest du sagen? Finger in die Kamera heben und nichts sagen, oder was?
Nein, erkläre ich dir nachher.
Okay. Ach so. Soll ich schon sagen, Dennis?
Nein, ich bin nicht schwanger.
Oh, Mann. Und ich dachte, ich mache jetzt hier Breaking News. Mist. Na gut, okay. Ja,
Leute, warum haben wir das denn jetzt so lange in die Länge gezogen? Ich dachte, oh Mann, ey.
Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Na gut, also wie gesagt, Jungs, euch einen wunderschönen Abend noch.
Vielen Dank, Dito.
Ja, danke dir auch, Dennis. Und wir hören uns, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.